Deutschlandfunk Kultur heute.
Was ist digitales Blackfacing? Wie wandert man den Weg des geringsten Widerstandes? Und wie macht sich eine Barockoper in der Virtual Reality? In der nächsten halben Stunde werden Sie es erfahren. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Zuerst aber zu einer wenig bekannten Seite eines sehr bekannten Künstlers. Landschaftsmaler, das ist nicht unbedingt das Erste, was einem bei Gerhard Richter einfällt. Aber Landschaften ziehen sich seit Jahrzehnten durch sein Werk. Es gibt Zeichnungen, Grafiken, Ölbilder, natürlich auch Fotografien. Und man kann mit diesen Kunstwerken die Entwicklung Richters von den 50er Jahren bis 2018 verfolgen. Mal gegenständlich, mal abstrakt sind diese Werke. Richter gilt als einer der teuersten Maler der Gegenwart und jetzt ist er in einer der teuersten Städte der Welt zu sehen, in Zürich. Christian Gampert hat die Ausstellung im Zürcher Kunsthaus gesehen.
Wenn man nur lang genug in die Landschaft schaut, dann verschwimmt sie einem vor den Augen. Man kennt das von langen Sommertagen in den Bergen oder am Meer. Das Bild, das in unserem Kopf dann entsteht, bekommt etwas surreal Enthobenes, Transzendentes, vielleicht auch Trunkenes, wenn entsprechende Substanzen im Spiel sind. Auf diesem Eindruck beruhen so manche Bildtraditionen in der Kunstgeschichte, möglicherweise auch die Strategie des Verunklarens von Gerhard Richter, der einerseits auf fotografische Vorlagen zurückgreift, also nicht in der Landschaft malt, sondern sich ein Bild vom Bild macht, und der andererseits dieses Bild mit dem Flachpinsel wieder verwischt, es im Ungefähren verschwimmen lässt. Richters in fotografischem Schwarz-Weiß belassene Darstellung des Vierwaldstätter Sees aus den Bergen von oben gesehen hat so etwas verwaschen Übersinnliches. Man fühlt sich einerseits ganz aufgehoben in der Landschaft im diffusen Licht, andererseits gähnen da auch gleich wahlweise das Nichts oder das ewige Leben und die Realität verflüchtigt sich. Das ist sehr tricky gemacht. Geschwollen gesagt, Richter konstruiert ein Bild, indem er es dekonstruiert. Der erste Teil der Zürcher Ausstellung heißt deshalb Landschaften aus zweiter Hand. Fast unverschämt die wie aus dem Tourismusprospekt abgemalten Ägyptenbilder mit bunten Sehenswürdigkeiten. Es gibt aber auch zarte Graphitskizzen oder düstere Blätter von der Elbe im Walzendruck.
Andererseits reflektiert er ja bewusst auch über verschiedene Techniken der massenmedialen Bildgebung und inkludiert eigentlich in seiner Verarbeitung dieser Bildvorlagen schon die Frage, kann die Malerei mit dieser Fotografie was machen, das die Fotografie alleine nicht leisten würde.
Sagt Kuratorin Katrin Hug. Und die Malerei kann, jedenfalls bei Richter. Sie kann zum Beispiel Motive, die einst als nicht bildwürdig galten, transzendental aufblasen. In einem Bild wie Landschaft bei Hubbelrad, das ist ein Flecken bei Düsseldorf, ist der Horizont ganz weit heruntergezogen, unten schwarze Erde und eine nasse Landstraße, oben dunkelgraue Wolken und ein fast überirdisches Sonnenlicht nach dem Regenguss. Das Einzige, das diese Frontalansicht von Caspar David Friedrich unterscheidet, ist ein ziemlich albernes Verkehrsschild rechts an der Seite. Das ist Gerhard Richter, der Sehnsucht nach dem Göttlichen ein Stück weit nachgeben, um sie dann ironisch zu brechen. Viele Bilder knüpfen überdeutlich an die deutsche Romantik an und dann steht vor einem fahlen Himmel wie ein technoider Strich das Brückengerippe der Ruhrtalautobahn im Gegenlicht. Dieses Bild stammt von 1969, aber seine Fragestellung zieht sich durch Richters gesamtes Werk. Tradition oder Moderne, figurativ oder abstrakt. Der in der DDR sozialistisch-realistisch ausgebildete Richter will im Zweifelsfall beides. Während andere gestisch wüteten, schöne Farbfelder malten oder bunt poppig waren, nahm sich Richter, der Intellektuelle, von allem etwas und setzte es neu zusammen.
Da hat er Maßstäbe gesetzt, diesen Kampf in seiner eigenen Biografie aufzulösen.
Despektierlich könnte man sagen, in seinen Landschaften male Richter auch nur Sonne, Mond und Sterne. Aber was für welche? Eine milchige Sonne über den Bergen von Davos, imposante Wolkenbilder, ein tristes Eismeer. Die Bezüge sind immer klar. Im zweiten Ausstellungsteil setzt Richter Meeresansichten surreal künstlich zusammen und abstrahiert die Konturen von Stadtlandschaften, als wären die Steinmassen ein ein Trümmerfeld. Dann schleichen sich immer mehr pastose Farbschlieren als Übermalungen in realistische Bilder. Etwas Unwirkliches bricht in den Bildraum ein. Den Höhepunkt bildet ein gänzlich abstraktes, schrundiges Großformat mit auseinandergekratzten Farbschichten. Titel St. Gallen. Nicht dorthin, aber nach Zürich könnte man an Ostern nun fahren, um diesen grandiosen Werkdurchlauf zu sehen. Das Kunsthaus Zürich ist geöffnet.
Und Tickets gibt es ohne Zeitfenster. Allerdings liegt die Inzidenz bei 160 und die Schweiz ist Risikogebiet. Kunst und Kultur haben sich nach Hause verlagert. Zum Beispiel alles, was auf Bühnen zu sehen ist. Opern im Stream, das ist fast schon ein alter Hut in Pandemiezeiten. Warum nicht mal was anderes? Zum Beispiel ein Opernpasticcio in virtueller Realität. Das hatte gestern am Theater Krefeld München-Gladbach Premiere. Ein Pasticcio, das heißt ein aus alten Musiken neu zusammengestelltes Werk. Und dieses Pasticcio heißt The Plague, die Seuche, ausgerechnet. Eine Quelle ist nämlich der Roman von Daniel Defoe, Die Pest in London. Und eine andere Quelle ist die Semioper King Arthur von Henry Purcell. Seit gestern ist dieses Pasticcio in virtueller Realität online zu sehen. Für uns hat es Stefan Keim gesehen. Herr Keim, wie passen denn Oper und Virtual Reality und die Pest und King Arthur zusammen?
Ganz ausgezeichnet, denn Sie sagen ja Semi-Oper und das bedeutet, dass die Musikstücke, die heute zum Teil ja zu den berühmtesten der Barockmusik gehören, dass die gar nicht so handlungstragend sind und eigentlich immer so begleitend von Nebenfiguren gesungen werden. Das passt natürlich perfekt, denn so konnte der Regisseur und auch derjenige, der sich das ganze Konzept ausgedacht hat, Kobi van Rensburg, diese Musiken nehmen und sie einfügen zu so einem Gesellschaftsbild. Also es gibt so wenige Sätze aus dem Buch von Daniel Defoe, Die Pest von London, die er selbst spricht. Und dann sieht man dann so in verschiedenen Kapiteln zum Beispiel siechende Menschen, Seuchenleugner, die ein Bankett feiern, Menschen, die sich umbringen. Oder zum Beispiel, man sieht und hört sie, eine Frau, die während des Betens sich selbst geißelt. Und immer wieder saust die Peitsche auf ihren Rücken und da merkt man auch daran, dass also die Kirche keine positive Rolle spielt. Die gibt keine Hoffnung.
Was bedeutet denn in diesem Fall virtuelle Realität? Wie wurde dieser Opernfilm gedreht?
Der wurde vor sogenannten Greenscreens gedreht, also vor Leinwänden und zwar damit man auch die Abstandsregeln einhalten konnte, jede Sängerin, jeder Sänger einzeln. Und dann wurden sie dann, und das war eine ziemliche Puzzlearbeit, die Kobi van Rensburg dann gemacht hat. Er hat sich in seiner Privatwohnung, wie er mir erzählt hat, ein Studio eingerichtet und dort hat er dann nicht nur die Leute zusammengefügt, also auch zu Chören, sondern er hat dann eine ganze Bilderwelt dahinter erfunden und das führt, die Sängerinnen und Sänger tragen historische Kostüme, das führt dann aber auch wirklich in Bilder, die an das London des 17. Jahrhunderts erinnern, in Schwarz-Weiß gehalten und er hatte auch so ein paar kleine animierte Tiere dort hineingesetzt. Also zum Beispiel ganz oft sieht man Ratten, die um die toten Leute herumkrabbeln und die übrig gebliebene Äpfel, natürlich Äpfel, das kennt man ja auch aus vielen Bildern, aus der Darstellung, aus der Kunst, aus Museen und so weiter herumknabbern. Und das Ganze hat so eine Anmutung, ja, so einer Graphic Novel, so eines anspruchsvollen Comics.
Und wenn ich jetzt an den Titel denke, The Plague, also die Plage oder die Seuche oder auch die Pest im Englischen, dann ist mit diesem Titel wahrscheinlich nicht nur die damalige Pest, sondern auch unsere aktuelle Pandemie gemeint.
Ganz am Ende gibt es darauf einen Hinweis. Dann sieht man die ganzen Leute in historischen Kostümen und die sitzen plötzlich in einer S-Bahn und dann wechselt es. Sie morphen so quasi in Menschen von heute. Da ist eben der ganz, ganz eindeutige Hinweis auf heute. Es ist auch ansonsten so, dass das Ganze immer ernster wird. Also schon am Anfang ist natürlich ein sehr düsterer Grundton, aber da hat man eben dann auch noch so ein paar etwas Momente von Leichtigkeit oder auch der Versuch, dann eben diese Seuche wegzufeiern, das wird dann immer morbider, melancholischer. Ich fand auch eine Kameraeinstellung ganz großartig, wo ein Chor gesungen wird und wir sind mit der Kamera im Grab drin und gucken dann auf die Beerdigungsgesellschaft, die von oben in das Grab schaut und die dann einen ganz stillen Choral singen.
Kommen wir noch mal zur Musik. Es ist ja mittlerweile fast üblich, dass man Barockopern von Spezialisten, von Spezialensembles spielen lässt. Wie schlägt sich denn das Theater Krefeld-München-Gladbach in der musikalischen Leitung von Jorgos Tsiavras?
Da bin ich auch überrascht, wie gut die das hinkriegen. Also sie haben ein kleines Kammerensemble aus den Niederrheinischen Sinfonikern gebildet und dann mit lauter Orgel und dem vom Dirigenten Jorgos Tsiavras selber gespielten Cembalo ergänzt. Das klingt also schon wirklich sehr historisch informiert und auch das Ensemble hat es geschafft, einen schönen, geraden und direkten Ton zu finden mit nicht zu viel Tremolo, dass man also durchaus auch den Eindruck hat, das ist alte Musik, wie man sie auch im Konzertsaal hören könnte. Vielleicht noch einen kleinen Eindruck. Das ist also ein Ausschnitt und man merkt auch, das ist somit die erste Reaktion, wenn die Seuche kommt, die Pest kommt, alle wollen raus.
Alle wollen raus, aber kann man denn reingehen in dieses Opernpastiche? Ist das vielleicht sogar eine Form der Zukunft?
Ich glaube ja. Also es ist natürlich sehr aufwendig und man muss natürlich auch den Spaß daran haben, auch diese Feinarbeit zu leisten und diese hohe Postproduktion, wie man im Film ja sagt, dann eben hinzukriegen, weil man eben doch nicht so viel auch direkt vor Ort drehen kann. Also es braucht sehr, sehr viel Konzept, es braucht sehr, sehr viel Vorbereitung. Man muss ganz, ganz genau wissen, was man will. Das sollte eigentlich erst eine Bühnenproduktion werden, die wurde dann komplett umgedacht. Aber ich glaube, gerade durch die Möglichkeiten, dass man die Sänger ineinander schneiden kann, dass man wirklich vergessen kann, dass es Corona-Theater mit Abständen und den ganzen Maßnahmen ist, finde ich, ist das wirklich eine sehr kreative Idee da in Krefeld-Mönchengladbach.
Sagt Stefan Keim über The Plague, die Seuche, zu sehen am Theater Krefeld-Mönchengladbach. Immer fröhlich, ziemlich tollpatschig, kindisch und dumm. So benahmen sich die Schwarzen in den Minstrel-Shows. Nur dass es eben keine Schwarzen waren, sondern Weiße, schwarz angemalt und sich für kein rassistisches Stereotyp zu schade. Blackfacing nennt man das. Und wer sich heutzutage als Schauspieler, Sänger oder Kabarettist das Gesicht schwärzt, bekommt Ärger. Ganz aktuell der Bayerische Rundfunk. Der Satiriker Helmut Schleich hielt es da für eine gute Idee, sich in Uniform und dunklem Gesicht als afrikanischer Despot zu verkleiden. Darüber wird vor allem im Netz diskutiert. Aber auch da hat sich etwas etabliert, das man als digitales Blackfacing bezeichnet. Zum Beispiel in GIFs, Mini-Videoschnipseln, die man verschickt, um seine Meinung, seine Reaktion, sein Gefühl zuzuspitzen. Das kann ein wütender Blick sein, Filmzitate, ein weit aufgerissener Mund, ja, weit aufgerissene Augen. Und oft werden übertriebene Mimik und Gestik schwarzer Menschen dazu benutzt. Ist das schon eine Form von digitalem Rassismus? Andreas Roberts hat bei der US-amerikanischen Linguistin Rennie Blake von der New Yorker Universität nachgefragt.
So people don't necessarily see it as completely mockery because
Leute meinen das nicht notwendigerweise spöttisch. Sie finden es witzig und es kann als unbeschwert und unschuldig wahrgenommen werden. Aber wenn man historisch etwas gräbt und die Zusammenhänge sieht, merkt man, wie problematisch es ist.
Für Renee Blake, Professorin für Linguistik und African Studies an der New Yorker Universität, ist der massenhafte Gebrauch von Reaktionsgifs mit schwarzen Personen, von nicht schwarzen Personen, eine Form von kultureller Aneignung und Rassismus, auch wenn das vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Denn es gibt offensichtliche Parallelen zu den Minstrels des 19. Jahrhunderts. Das waren populäre Shows, in denen sich weiße Schauspieler schwarz schminkten und sich mit überzogenen Gebärden und überzogener Mimik über Schwarze lustig machten. Es seien genau diese Stereotypen, die in diesen GIFs wieder auftauchen.
Beim digitalen Blackface geht es darum, dass wir schwarze Körper benutzen und uns schwarze Sprache aneignen, um unsere Emotionen auszudrücken. Man nimmt bestimmte isolierte Ausdrücke von schwarzen Gesichtern und identifiziert sie mit einer bestimmten Emotion. Und die ist normalerweise übertrieben.
And it's usually exaggerated.
Ein weiterer problematischer Aspekt des digitalen Blackface ist, dass weiße Nutzer diese Bilder und Videos posten, um cool und witzig zu sein, dann aber nach Belieben in ihre weiße Realität zurückschlüpfen können und dabei völlig ausblenden, dass schwarze Menschen dies nicht können.
It's picking and choosing
Man wählt das aus, was sich verkaufen lässt. Wir wissen ja, schwarze Kultur ist eine Ware. Es ist einer der größten kulturellen Exportschlager der USA. Und du wählst aus, was dich am besten verkaufen kann. Also kommerzialisierst du Aspekte von schwarzer Kultur, von schwarzen Menschen. Ich nehme das und das und das und den Rest, den schmerzvollen Teil, den brauche ich nicht. Den behaltet mal schön. Ich nehme nur das, was sich verkaufen lässt.
Die ausdrucksstarken Gesten und starken Emotionen gehören in der Linguistik zum Repertoire einer eigenen Sprachentwicklung mit grammatikalischen Regeln und Dialekten, dem sogenannten Afro-American English oder Black English. Die Frage ist, ob ich als Nichtangehöriger dieser kulturellen Gruppe die Sprache erlernen und auch nutzen kann. Eine heikle Frage, vor allem wenn es um die Nutzung des N-Wortes geht. Für Renee Blake ist es eine Frage erworbener Sprachkompetenz.
Youth get a language, you get the grammar of the language, you get the sound system of the language, you say, oh, I can speak the language, right?
Du verstehst die Sprache, die Grammatik, den Sound einer Sprache und du denkst, jetzt kann ich die Sprache. Aber es geht bei Sprachen auch darum, wie und wann man was sagen kann. Bei Black English ist es kompliziert, weil du eine längere Zeit in der Community leben musst, um das zu verstehen. Das gilt für alle Sprachen. Aber im Black English geht es zusätzlich um marginalisierte Menschen, die ständig den Sprachcode wechseln mussten. Es geht also wirklich um Kommunikationskompetenz.
Letztendlich müsse sich jeder nicht schwarze Nutzer von schwarzen GIFs und Emojis fragen lassen, welche Haltung sie oder er gegenüber der Realität von schwarzen Menschen hat. Es gehe um Respekt und Aufmerksamkeit im digitalen Raum.
It's hard because now
es ist schwierig, darüber mit weißen Personen zu reden, weil sie dann sagen, warte mal, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Bin ich jetzt ein Rassist? Lass mal den Rassisten weg. Was du tust, ist problematisch. Wenn du beginnst, dir für deinen eigenen Nutzen schwarze Körper und Sprache anzueignen, aber gleichzeitig diese Menschen ablehnst, dann schmerzt und verletzt das.
Then that's where the hurt and the pain comes in.
Das sagt die Linguistin Renee Blake im Beitrag von Andreas Roberts. Wie viel von Goethes Osterspaziergang passt eigentlich ins Jahr 2021? Naja, vom Eise befreit sind Strom und Bäche eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten. Und des Frühlings holden, belebenden Blick trifft uns nicht selten schon im Februar. Ja, buntes Gewimmel, das aus dem Stadttor hervordringt, um Gottes Willen. Es herrscht Kontaktverbot und schließlich das berühmte Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das gilt derzeit wohl eher für die eigenen vier Wände. Außerdem, Spazierengehen ist anders als zu Goethes Zeiten Volkssport geworden. Und deshalb nehmen wir das Spazieren, das Gehen zum Anlass für eine kleine Gesprächsreihe in den Ostertagen. Gestern haben wir mit der Direktorin des Goethe-Museums gesprochen. Heute befragen wir einen Schriftsteller, denn es wird viel über das Gehen geschrieben, aus den unterschiedlichsten Perspektiven, über unterschiedlichste Strecken und Wege, unter anderem auch über den Weg des geringsten Widerstandes. Den ist der Autor Florian Werner gegangen. Auch darüber ist natürlich ein Buch entstanden. Und ich wollte von Florian Werner wissen, wie genau geht man denn den Weg des geringsten Widerstands?
Von Haus aus als leidenschaftlicher Wanderer denke ich, man muss eigentlich immer sich Widerstände suchen. Also eben den höchsten Gipfel, den schwersten Aufstieg, irgendwie den entlegensten See oder Pass, den man also erklimmen oder erreichen möchte. Und vor einigen Jahren habe ich aber eben das Ziel gefasst, einmal genau das Gegenteil zu machen und eben den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, und zwar über mehrere Wochen. Und das heißt, ich habe so ein kleines Manifest verfasst, 10 Punkte, wie die 10 Gebote, also wie alle strengen Regelwerke. Und die besagen eben, dass man sozusagen eigentlich bei jeder Kreuzung, bei jedem Weg, den man anschlagen könnte, sich immer für den Weg entscheidet, der am einfachsten zu gehen ist. Das heißt also, wenn es eben rechts bergauf geht und links bergab, dann geht man ganz klar natürlich links bergab. Aber auch wenn zum Beispiel der Wind von Westen her weht, dann geht man natürlich nach Osten und lässt sich also vom Wind treiben. Aber wenn es die Sonne gerade so angenehm einem ins Gesicht scheint von Westen, dann schreitet man ihr entgegen. Und man achtet natürlich auch auf den Untergrund, dass der besonders angenehm und unwiderständig zu beschreiten ist. Und so gibt es also diesen Regelkatalog, an dem ich mich dann beim Wandern orientiert habe.
Was war denn für Sie so reizvoll an dieser Art des Gehens? Es hatte ja tatsächlich eher was von einem Spaziergang als von einer Wanderung, obwohl Sie viele Tage unterwegs waren.
Ja, es hatte Charakteristika eines Spaziergangs. Andererseits der 20 Kilo Rucksack auf dem Rücken mit dem Zelt drin, der erinnerte mich dann doch immer wieder unsanft daran, dass es eine richtige Wanderung war, die dann gar nicht so unwiderständig war, wie ich dachte. Ich glaube, was toll daran ist, wenn man sich entscheidet, eben diesen Weg des geringsten Widerstands zu beschreiten, ist, dass man unheimlich sensibel wird und aufmerksam für seine Umwelt. Also man achtet eben plötzlich sehr genau auf die Bodenbeschaffenheit. Ist das ein angenehmer, irgendwie eine Wiese? Ist es ein geschotterter Weg? Ist es Asphalt? Das ist natürlich nicht so angenehm zu gehen. Man achtet unglaublich genau eben auf die Abschüssigkeit. Man merkt plötzlich, der Weg ist nicht nur nach vorne hin geneigt, sondern auch so zur Seite hin ein bisschen vielleicht. Also der Gleichgewichtssinn wird geschult, aber natürlich auch eben gerade das Bewusstsein, wo scheint die Sonne, wo kommt sie her, wo wandert sie entlang, woher weht der Wind. Und dieses Zusammenspiel all dieser Faktoren, das verortet einen unheimlich aufmerksamen und achtsamen im Raum. Das fand ich sehr schön.
Diese Einstellung, es sich so einfach wie möglich zu machen, die ist ja nichts, was sich mit dem Leistungsgedanken, mit Anspruchsdenken, mit dem Arbeitsethos verträgt. Wie viel Widerstand steckt eigentlich in der Vermeidung von Widerstand trotzdem?
Sie haben absolut recht. Das hat mich doch ganz schön Kraft gekostet, weil ich denke, gut, ich von meinem Naturell her, aber auch wir insgesamt als Gesellschaft natürlich genau auf diesen Gedanken des höher, schneller, weiter, Widerstände suchen und überwinden, getrimmt sind. Und es ist eigentlich so eine ganz gute, ich weiß nicht, spätmoderne, spätkapitalistische oder anti-spätkapitalistische Übung, genau das mal fahren zu lassen. Aber wie Sie schon sagen, auch das kostet dann plötzlich wieder Kraft. Also man kommt da nicht so richtig raus aus diesem Teufelskreis des Leistungsdenkens.
Also man baut sich eine ganz andere Art von Druck auf. Man muss Stress ersparen. Das kann auch manchmal anstrengend sein.
Genau, ich habe dann schon auch gemerkt, also es waren wunderschöne Wochen. Insgesamt war ich knapp 3 Wochen unterwegs, da zu Fuß auf dem Weg des geringsten Widerstands. Aber dass ich dann, wenn ich so einen Hügel oder so sah, schon erstmal diesen Impuls bekämpfen musste, da jetzt auch hochzustapfen und von oben natürlich auch die Aussicht zu genießen. Das hat ja auch was sehr Schönes dann, wenn man oben angekommen ist, wenn man das Ziel erreicht hat. Aber genau dieses teleologische Wandern und Denken, das zu, sich mal so abzugewöhnen oder zu unterdrücken, das ist dann paradoxerweise auch wieder mit gewissen Widerständen verbunden.
Ihr Buch über das Gehen ist natürlich ein ganz besonderes, aber es ist ja bei weitem nicht das einzige. Bücher übers Reisen, übers Gehen gibt es natürlich schon seit Jahrhunderten. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren gab es eine, tatsächlich so eine Art Inflation. Warum ist denn das Schreiben über das Gehen, über das Wandern oder das Spazieren so beliebt?
Naja, ich denke, zumindest in der deutschsprachigen Literatur, im deutschsprachigen Raum hat natürlich H.P. Kerkeling mit seinem
Jakobsweg,
unfassbaren Jahrhundert-Bestseller Ich bin dann mal weg, der hat da, glaube ich, maßgeblichen Anteil daran, ne, dass plötzlich dieses Pilgern, das vor einigen Jahrzehnten noch kaum jemand außer eben gläubigen Menschen so richtig auf dem Schirm hatte, das ist plötzlich unheimlich populär geworden. Der Jakobsweg ist plötzlich eine richtige Rennstrecke. Jeder hat ihn schon mal begangen oder kennt jemanden, der ihn schon mal begangen hat oder will ihn unbedingt nächstes Jahr begehen oder so. Also das ist wirklich ein Volkssport geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der allgemeinen Spezialisierung der Sportarten und eben auch damit, dass es immer mehr Ausrüstungsschlachten doch eigentlich wird, wenn man irgendwie Golf spielt oder Tennis spielt oder surft oder so, dass es auch was Befreiendes hat, wenn man sich auf diese wirklich einfachste und niedrigschwelligste Form der Fortbewegung und eben auch des Sportes zurückbesinnt, eben das Wandern, das eigentlich erstmal überhaupt keine Voraussetzung braucht, außer ein paar guter Schuhe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man wirklich braucht. Alles andere ist dann schon Luxus.
Welche Rolle spielt das Gehen eigentlich für Sie als Schriftsteller? Kommen Ihnen beim Gehen, beim Spazieren vielleicht leichter die Gedanken oder das richtige, das lang gesuchte Wort?
Auf jeden Fall. Also ich vermute, wie die meisten Menschen, die schreiben, kenne ich das sehr gut, dass man irgendwie knibbelt und kniffelt an so einer Stelle, die man schreiben möchte. Man kommt aber nicht weiter. Aber in dem Moment, wo man sozusagen seinen Schreibplatz verlässt und sei es, dass man durch die Wohnung tigert, unruhig auf und ab oder am besten irgendwie natürlich draußen spazieren geht oder auch eine Runde joggen geht oder so. Und dann kommt man zurück und plötzlich ist alles unglaublich klar vor einem. Also diese körperliche Bewegung eben auch im Raum, die scheint so was Anregendes zu haben. die dazu führt, dass sich Probleme, die man vorher für unlösbar hielt, plötzlich von selber so aufdröseln.
Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist es egal, wohin man geht. Also in der Wohnung können einem genauso viele Ideen kommen wie auf dem schönsten Spaziergang durch den Tiergarten.
Also wenn man den schönsten Spaziergang durch den Tiergarten oder auch woanders unternimmt, dann ist, glaube ich, immer ein bisschen die Gefahr, dass man sich ablenken lässt von der Schönheit der Landschaft und dann eben diese Innerlichkeit, die auch nötig ist natürlich für die Lösung eines literarischen oder sonstigen Problems, dass die einem abhanden kommt. Trotzdem wäre ich, glaube ich, immer ein Fan natürlich des Frischluftspaziergangs in der Wohnung, also sozusagen um so eine kleine Hürde zu überwinden. Da kann man auch mal durch die Wohnung rennen, aber ansonsten immer nach draußen, ganz klar. Und vielleicht gerade jetzt in Pandemiezeiten noch mehr als sonst.
Der Spaziergang ist ja fast schon zu einer Art Lebensform geworden.
Ja, erstaunlicherweise. Dem Spazierengehen, dem haftete ja viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich, so ein bisschen was Biedermeierliches, sehr, sehr Bürgerliches, vielleicht auch Langweiliges an. Aber gerade jetzt seit einem Jahr muss ich auch gestehen, ich gehe unglaublich oft spazieren. Und auch alle Menschen, die ich kenne, sind plötzlich große Spaziergänge geworden. Also ich selber verabrede mich eben regelmäßig mit Freunden zu seinem Abendschlendern oder Abendspazieren durch Berlin. Und muss sagen, das ist ganz großartig. Es hat ja einerseits sowas von einer Raumerweiterung, auch vielleicht einer Erweiterung des eigenen Horizontes oder Denkens. Also Spazieren kommt ja vom lateinischen Spatium, der Raum. Also man breitet sich aus in den Raum, man sieht den Stadtraum nochmal ganz neu. Und gleichzeitig hat es eben auch was unheimlich Konzentriertes. Also es ist nicht so, wie wenn man in der Kneipe sitzt und dann irgendwie auch so ein bisschen versackt in irgendeinem Gedanken, sondern man ist ja ständig körperlich in Bewegung. Und deswegen, finde ich, sind die Gespräche auch unglaublich anregend und lebendig.
Sagt der Autor Florian Werner. Und auch er wird morgen zum Osterspaziergang aufbrechen, hat er mir verraten, mit Kind an der Hand und Hund an der Leine. Unsere kleine Gesprächsreihe zum Spazierengehen nicht nur an Ostern finden Sie auch unter deutschlandfunk.de und natürlich in der DLF-Audiothek. Seit rund einem Jahr wurde und wird eine Kunstmesse nach der anderen abgesagt, so auch letztes Jahr die Art Dubai. In diesem Jahr allerdings fand sie statt, heute geht sie zu Ende. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Die Bedingungen waren an die Corona-Lage angepasst, Maskenpflicht und Abstandsregeln. Statt in einem Luxushotel wie sonst fand die Messe in weißen Zelten statt. Und auch hier gab es Videokonferenzen, weil manche Aussteller wegen Reisebeschränkungen nicht persönlich in die Vereinigten Arabischen Emirate kommen konnten, wurden deren Kunstwerke den Besuchern per Video präsentiert. Insgesamt nahmen 50 Galerien für zeitgenössische und moderne Kunst aus 31 Ländern teil. Für das autokratisch regierte Dubai hat die Messe große Bedeutung. Seine Wirtschaft hängt maßgeblich vom internationalen Handel und Tourismus ab. Ungefähr um diese Zeit vor 2 Jahren, ja, es ist tatsächlich schon 2 Jahre her, da gingen die Bilder der brennenden Kathedrale Notre Dame um die Welt. Am 15. April 2019 war bei Restaurierungsarbeiten ein Feuer ausgebrochen, der hölzerne Dachstuhl der Kirche brannte aus, danach wurden Spenden in dreistelliger Millionenhöhe zugesagt. Der Domdekan von Notre Dame hat der Nachrichtenagentur AP jetzt gesagt, dass er glaubt, dass Notre Dame noch 15 bis 20 Jahre eine Baustelle sein wird. Es gäbe noch viel zu tun. Präsident Emmanuel Macron hatte damals versprochen, die Kathedrale bis 2024 wieder aufbauen zu lassen. Dann wird Paris Gastgeberin der Olympischen Spiele sein. Viele Experten hatten allerdings auch schon damals erklärt, dass das ein unrealistischer Zeitrahmen sei. In wenigen Minuten soll in Kairo ein Once-in-a-Lifetime-Event starten. Mit diesen Worten hat es jedenfalls das ägyptische Staatsministerium für Altertümer angekündigt. 22 Mumien von Pharaonen und ägyptischen Königinnen werden nach Sonnenuntergang durch Kairo transportiert. Jede der Mumien wird dabei in einem LKW gefahren, der als Streitwagen dekoriert wurde, begleitet von monumentaler Musik und kostümierten Statisten. Den Anfang macht die mehr als 3600 Jahre alte Mumie von Pharao Sekenen Retar und mit dabei sind auch die Mumien von Ramses II. Und Königin Hatschepsut. Die Mumien wurden seit mehr als einem Jahrhundert im Ägyptischen Museum im Zentrum von Kairo aufbewahrt. Nun ziehen sie in ihr neues Quartier im neu gebauten Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation im Süden der Stadt um. Das Nationalmuseum soll am Sonntag eröffnen, die königlichen Mumien werden aber erst ab dem 18. April zu sehen sein.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Information am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.